Herzlich willkommen zu der Bibelstunde. Wir wollen beten und Gott um seinen Segen bitten und stehen dazu noch auf. Und immer wieder aufs Neue, wir werden nicht müde, dich anzubeten und dich anzuflehen, dass du uns dein Wort öffnest und dass du uns Nahrung gibst. Wir bekennen mit der Schrift und mit unserem Herrn Jesus Christus, dass wir nicht allein von der natürlichen Speise leben und vom Brot, sondern von jedem Wort, das eben aus deinem Mund hervorgeht. Das ist unsere Nahrung, das ist unsere Speise, das schmeckt und das tut gut und das erbaut und lässt den inneren Menschen wachsen. Ich bitte dich auch, dass heute das geschieht, Herr, dass, wenn wir dein Wort öffnen, auch das passiert, dass wir Nahrung von dir empfangen und dass wir gestärkt werden am inneren Menschen. Danke, Jesus Christus, dass du treu bist. Wir rechnen damit und wenn wir dich um eben diese geistliche Speise bitten, wirst du uns keine Steine oder sonst irgendwas geben. Das ist herrlich. Ich preise dich darüber. Amen. Wir sind auf der Zielgerade. Auf der Zielgerade in Bezug, dass wir uns die Schattenbilder im Alten Testament und im Neuen Testament in Bezug auf den Tempel anschauen. Wir haben uns einen ziemlich groben Überblick verschafft und so ziemlich in fast jedem Brief uns bewegt und haben das versucht zu entdecken. Das hat uns einige Monate gekostet und heute sind wir so ziemlich auf der Zielgerade. Wir haben letztes Mal den Hebräerbrief angeschaut und vom Hebräerbrief diese Dinge etwas betrachtet und das hat uns geradewegs in die Offenbarung geführt, in das letzte Kapitel. Nur deswegen, ich möchte euch ganz kurz noch daran erinnern, und durch die Erinnerung, nicht, dass ich euch, verzeiht mir den Ausdruck, für blöd achte und denke, ihr könnt euch diese Dinge nicht merken. Aber durch die Erinnerung bleiben bestimmte Dinge fest und die werden fest. Und von daher möchte ich ganz kurz euch da wieder hineinnehmen. Wir haben von Kapitel 11 angeschaut, wie der Hebräerbriefschreiber gezeigt hat, was die Gläubigen des Alten Testament eigentlich erhofft haben und eigentlich geglaubt haben, als die auf dieser Welt gelebt haben. Und ich fasse es so zusammen, sie haben nicht geglaubt, dass all die Verheißungen, die Gott ihnen gegeben hat, in erster Linie buchstäblich und auf dieser Erde sich erfüllen werden. Das bedeutet nicht, dass Gott ihnen Dinge auf dieser Erde gab, wie ein Land und wie Weide und Vieh und eine Stadt und all diese Dinge. Aber all diese Dinge waren nie das Eigentliche, sondern Schattenbilder des Zukünftigen. Ich hoffe, es hängt euch nicht mehr zum Hals raus, schon wenn ich das so wiederhole. Kapitel 11, schlag mal mit mir noch ganz kurz Hebräerbrief auf. Kapitel 11. Kommt rein, wir haben noch genug Platz. Schön, dass ihr da seid. In Kapitel 11, das ist die berühmte Glaubensheldenliste. Und beginnen bei Abel, Henoch, Noah. Und als der Hebräerbriefschreiber zu Abraham kommt, ich möchte euch auf den Vers hinweisen, den ich letztes Mal nicht gelesen habe. Und der soll einfach nochmal das unterstreichen und untermauern. Schaut mal, Vers 9 und 10 möchte ich vorlesen. Hebräer, Kapitel 9 und Kapitel 11, Vers 9 und 10, so rum. Da heißt Folgendes. Durch Glauben siedelt er sich in dem Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob und den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist, in Jesus Christus. Schaut mir, Hebräerbriefschreiber sagt, dass Abraham, als er in dem verheißenen Land lebte und da sich ansiedelte, er hat ganz bewusst nicht ein Haus gebaut, sondern er hat in Zelten gelebt. Und Isaak hat auch in Zelten gelebt und Jakob haben auch in Zelten gelebt. Und warum haben sie das getan? Weil sie wussten, das ist nicht das eigene Land, obwohl ist das Land der Verheißung gewesen, Land Kanaan. So bevor Israel in das Land Kanaan hineingezogen ist, ist schon Abraham da gewesen. Aber er lebte nur in Zelten, weil er wusste, denn er erwartete eine Stadt, deren Baumeister Gott selbst ist. Das ist erstaunlich, oder? Was Abraham schon gewusst hat, geglaubt hat und worauf er hingelebt hat. Und dementsprechend war er bereit, die Entbehrnis auf dieser Welt und auf dieser Erde anzunehmen und war nicht frustriert und war nicht enttäuscht von Gott und meinte, oh, Gott erfüllt nicht seine Verheißungen. Er wusste, was Gott ihm bereithält. Unglaublich, doch glaublich, ja. Aber was er da wusste schon, mich fasziniert das. Also, ohne Bürgerrecht, denn das Bürgerrecht ist im Himmel, das haben wir letztes Mal angeschaut. Und die erwarten die Verheißung, die himmlischen. Die erwarten die Verheißung, die besseren Verheißungen sind, die eigentlichen. Und darauf lebten alle Gläubigen und haben diese Dinge geschaut und erwarteten die Stadt, die aus dem Himmel kommt. Von der sind sie Bürgerrecht. Das entfaltet Hebräerbrief in Kapitel 11, macht das nochmal deutlich, dass sie nur noch auf uns warten, bis wir zusammen diese Verheißungen empfangen. Sie bekommen die Gläubigen des Alten Testaments, Abraham, Isaac, Jakob und somit das Volk Israel, die haben keine anderen Verheißungen, wie wir haben. Wir empfangen genau das Gleiche und zum selben Zeitpunkt. Es gibt keinen Unterschied da. Das macht der Hebräerbriefschreiber sehr, sehr deutlich. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das vor Augen haben. Und darum sagt er, wir sind nicht gekommen zu einem irdischen Israel. Wir sind auch nicht gekommen zu einem irdischen Zion, Berg Zion. Wir sind auch nicht gekommen zu einem irdischen Land und einer irdischen Stadt, sondern wir sind gekommen zu einem himmlischen Berg Zion und zu der himmlischen Stadt. Und das macht er in Kapitel 12 deutlich, oder? Ab Vers 22. Ich möchte das nochmal kurz vorlesen. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Das ist, dahin kommen alle. Und darin wenden sich und kommen alle Nationen. Als ich über diese Dinge sprach, gar nicht so lange her, hat ein Bruder in Eifer des Gefechts gesagt, oh nein, 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 Willi, aber was... Da in Jesaja Kapitel 2 steht doch, es gibt, alle Nationen werden buchstäblich nach Israel wandern. Die werden buchstäblich zu diesem Berg ziehen und nach Israel ziehen und werden da Weisungen empfangen. Und ich sage, ja, wo steht denn das? Und dann sagt er, ja, in Jesaja 2. Ich möchte euch kurz das zeigen. Schlag mal mit mir Jesaja Kapitel 2. Oft wird gesagt, das ist das, was dann im tausendjährigen Reich passiert. Kapitel 2 wird von vielen Brüdern und Schwestern als die Erfüllung oder die Verheißung oder Inhalt des tausendjährigen Reichs beschrieben. Das, was im tausendjährigen Reich passieren wird. Ich möchte es euch vorlesen. Und ich hoffe, dass wir jetzt gelesen haben, was der Hebräerbriefschreiber gesagt hat. Und er ist ein von Gott inspirierter, durch den Heiligen Geist Ausleger des Alten Testaments. Dass ihr merkt, dass das, was der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 12, Abvers 22 sagt, nichts anderes als das, was Jesaja schon in Kapitel 2 gesagt hat. Es ist nichts Neues. Ich möchte euch vorlesen, Kapitel 2, Abvers 1. Das Wort ist, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat. Und es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Hauses des Herrn bestehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel und alle Nationen werden zu ihm strömen. Am Ende der Tage, sagt Jesaja, und das ist 400, 500 Jahre bevor Jesus kommt, am Ende der Tage, sagt Jesaja, wird einen Berg geben. Und dieser Berg ist das Haus des Herrn. Und da werden alle Nationen werden dahin strömen. Wir haben, letztes Mal in 1. Johannes, im Johannesbrief, im 1. Johannesbrief gelesen, dass Johannes sagt, in welcher Zeit leben wir? In Zeit der letzten der Tage? Wir leben sogar in der Zeit der letzten Stunde. Das ist die Zeit, die Ende der Tage begann, als Jesus auf diese Welt gekommen ist. Das erste Kommen Jesu Christi markiert die letzte Zeit, die letzten Tage. Und dann schreibt er folgendes, Vers 3. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen Nationen und für viele Völker Recht sprechen, Recht schaffen. Freunde, wisst ihr, was das bedeutet? Das ist das, was Jesaja hier sagt. Das ist Mission. Nationen kommen. Jesus kam, hat die Grundlage geschaffen und hat gesagt, geht hin, alle Welt. Und warum? Um wen zu holen? Gläubigen aus allen Nationen. Und wohin kommen sie? Zu wem sollen sie kommen? Zu Jesus. Nämlich zu dem Berg Zion, zu dem himmlischen Jerusalem, zu der himmlischen Stadt. Dahin wandert alle Nationen. Nun, es ist keine irdische Pilgerschaft. Es ist eine geistliche Pilgerschaft. Es ist eine geistliche Pilgerschaft. Und darum geht man wieder Hebräer Kapitel 12. Und darum schreibt er und sagt ab Vers Kapitel 12, Hebräer 12, ab Vers 20. Nee, das ist nicht ab Vers 20. Nee, ab Vers 22 nochmal. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes. Ihr seid gekommen, das ist die Pilgerschaft. Das ist die Pilgerschaft. Ich denke, dass das klar ist. Ich hoffe, dass das klar ist. Für mich ist es so glasklar. Ab Vers 28, schaut mal, was er dann sagt. Aufgrund dieser herrlichen Wahrheiten sagt der Hebräerbriefschreiber Folgendes. Also aufgrund dessen, was wir jetzt gerade gelesen haben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Darum, weil wir ein Reich. Wer empfängt das Reich? Wir. Die Gemeinde. Wann empfangen wir das Reich? Später irgendwann mal? Wir haben Anteil an diesem Reich. Wir haben Anteil jetzt schon an der Herrschaft Gottes. Nun ist es noch nicht vollbracht, es ist noch nicht fertig. Es wird gebaut und es wird einmal in Herrlichkeit vollendet kommen. Und alle werden diese Herrlichkeit sehen und schauen. Aber das Reich ist mitten unter euch, sagt Jesus. Denn es ist ein geistliches Reich, ein himmlisches Reich. Nicht von dieser Welt, nicht von dieser Welt. Kein geopolitisches, kein sozial-religiöses. Es ist ein himmlisches, ein geistliches Reich, für das Jesus Christus aufrichtet. Und darum gehen wir Kapitel 13. So endet der Hebräerbrief. Das ist, ich denke, sehr wichtig. Oh, das. Jetzt kommt ein Abschnitt. Ich werde nur ganz kurz dahin gehen. Der bedarf aber eine sehr intensive Auslegung, weil es ist nicht so einfach auf den ersten Blick. Ich möchte ab Vers 7 das euch vorlesen. Hebräerbriefschreiber macht das Folgendes, am Ende schreibt er Folgendes. Gedenkt eure Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Wir haben gerade von diesen Führern und von den Gläubigen, unter anderem die Wolkensäule gesehen, die Wolkenzeuge, wie sie geglaubt haben, was sie gehofft haben und wie sie gelebt haben. Und jetzt endet er und sagt, bitte ahmt ihnen nach, geht auch ihr diesen Weg. Und was ist das für ein Weg? Schaut mal Vers 8. Was gilt es nachzuahmen? Nämlich Jesus Christus ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das heißt, richtet euer Angesicht und eure Hoffnung und alles auf wen? Auf Jesus. Auf Jesus. Auf ihn hofften die im Alten Testament, auf ihn hoffen wir im Neuen Testament. Außerhalb von Christus gibt es nichts. Und dann sagt er Vers 9, lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige von fremden Lehren. Passt bitte auf. Passt bitte auf, welcher Lehre ihr glaubt. Denn es gibt verschiedene Lehren und es gibt Irrlehren. Und woran erkennt man, ob eine Lehre wahr ist oder nicht? Wie prüfen wir das? An Jesus Christus. Wir halten das Haupt fest. Wir halten an dem fest, der alles erbaut und der Mittelpunkt allen Geschehen und allen Handeln Gottes ist. Von ihm her, von Christus prüfen wir und können sagen, ist das eine gute Lehre oder keine gute? Ist das eine gesunde oder ungesunde? Ist es eine Lehre, die uns stärkt, erbaut oder ist es eine Lehre, die uns zerstört? So, und er spricht darüber, dass diese Lehren keinen Nutzen haben. weil sie auf das eingehen, was man essen darf, was man trinken darf, was man anziehen darf oder nicht anziehen darf, weil sie auf Werke ausgerichtet sind. Und er sagt, nein, bitte nicht. Denn das, was sie haben, oder andersrum, wir haben mehr als sie, denn wir dürfen etwas tun, was sie niemals tun durften. Wer unter dieser Art und Weise von Lehre stehen bleibt, nämlich unter dem Gesetz, wer zurückkehrt in den alten Bund, wer zurückkehrt zu dem Gesetz, der darf etwas tun, der darf etwas nicht tun, was wir tun dürfen, nämlich von dem Altar essen. Schaut mal ab Vers 10. Wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die in dem Zelt dienen. In welchem Zelt? In dem irdischen, in dem buchstäblichen, in dem Tempel. Und zwar in dem Schatten und Bild. Und die dürfen, die bringen Opfer und machen all das, was sie tun müssen. Aber sie haben keinen Anteil daran, die dürfen davon nicht essen. Aber wir dürfen von ihm essen. Und wer nicht von mir isst und nicht von mir trinkt, sagt Jesus. Und dann sagt er etwas Interessantes, Vers 11. Er erklärt das, was damals getan wird. Er erklärt die Opfer, wie die damals dargebracht haben und wie diese Schattenbilder funktionieren. Und er sagt Folgendes. Ich lese es, dann erkläre ich es. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den Hohepriester für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Also, damals, die konnten nichts von diesem essen und nichts von dem haben. Warum? Weil diese Leiber der Tiere, die als Opfer dargebracht werden, das Blut wird genommen, wird in das Allerheiligste dargebracht, aber der Leib des Tieres wird außerhalb der Stadt verbrannt, weil das ein Bild für Sünde ist. Und das wird verbrannt. Und die haben nichts davon, die haben keinen Anteil an diesem Leib. Sie haben keinen Anteil an diesem Essen. Da ist nur das Blut. Aber er sagt, wir haben Anteil an einem Leib. Ja, beim Abendmahl. Und jetzt schaut mal, jetzt kommt das. Und jetzt sagt darum, das heißt, das geschah aus einem Grund, das geschah als ein Bild, das geschah, um etwas deutlich zu machen. Schaut mal, er schreibt Vers 12. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Darum hat Jesus gelitten. Schaut mal, Jesus gestorben. Wo wurde er gekreuzigt? In Jerusalem? Nein, sondern Golgatha. Und wo lag Golgatha? Außerhalb der Stadt. Warum ist das so gewesen? Die ahnten nicht, dass sie das, was sie da tun, das tun, um damit die Schrift erfüllt werde. Aber in dem Moment, als sie Jesus auf Golgatha kreuzigten, erfüllte sich die Schrift. Nämlich das Opfer wird außerhalb der Stadt geschlachtet. Außerhalb des Zeltes wird es geschlachtet. Nun, ich gehe sogar einen Schritt weiter. Da das irdische Jerusalem nicht das eigentliche Zelt ist, ist Jesus, als er auferstanden ist, hat er sein Blut in das irdische Zelt zurückgebracht? Hat es in das irdische in den irdischen Tempel, ist er wieder in die Stadt hineingegangen und hat sein Blut genommen und ist in das irdische Allerheiligste hineingegangen? Der Hebräerbrief sagt, nein, in das himmlische. Freunde, außerhalb von welcher Stadt hat Jesus gelitten? Vom himmlischen Jerusalem. Denn woher kommt er denn? Vom Himmel. Er verließ die wahre Stadt, die himmlische. Er verließ das himmlische Jerusalem und machte sich auf und ging außerhalb dieser Stadt, nämlich auf diese Erde, und wurde hierhin geschlachtet. Damit er, wenn er auferstanden ist, wieder hineingeht in das wahre Heiligtum und bringt sein Blut da. Das heißt, wenn das heißt, Jesus litt außerhalb der Stadt, dann litt er nicht in erster Linie nur außerhalb des irdischen Jerusalem. Das ist nur ein Bild. Er litt außerhalb der eigentlichen Stadt, des Himmels. Und jetzt kommt was Wunderbares. Ich hoffe, das lohnt sich, hier noch mehr darüber nachzudenken, aber das sind so tiefe Wahrheiten. Oh, ich bete, dass Gott durch seinen Geist diese Dinge groß macht. Denn mir wird immer mehr bewusst, liebe Freunde, ich kann reden, wie viel ich will. Wenn der Geist Gottes die Dinge nicht offenbart, ist das nur eine lange Rede. Schaut mal Vers 13. Jetzt kommt ein Deshalb. Weil Jesus außerhalb des Himmels gelitten hat, weil Jesus außerhalb der wahren Stadt, des wahren Zions, des wahren Jerusalems, des wahren Tempels gelitten hat. Darum, schaut mal Vers 13, deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen. Außerhalb des Lagers. Und seine Schmacht tragen. Was bedeutet das? Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige ersehnen wir, erwarten wir. Liebe Freunde, wie Jesus außerhalb des wahren Israels und des wahren Jerusalem und des wahren Tempels lebte und litt und starb. Die gleiche Pilgerschaft erleben wir auch. Auch wir leben noch außerhalb. Wir haben ein Bürgerrecht gekriegt, wir haben einen neuen Ausweis bekommen und wir wissen, wohin wir reisen gerade. Aber wir sind Fremdlinge. Wir leiden außerhalb der Stadt, wie unser Herr außerhalb der Stadt leidet. Aber weil der Herr hineingegangen ist und die Herrlichkeit empfangen hat, so haben wir eine lebendige Hoffnung, dass wir auch da hineingehen. Wir leben noch außerhalb. Wir sind auf dem Weg. Wir sind dahin. Wir sind Fremdlinge. Und dementsprechend, ich verlange von euch nicht, jetzt die Häuser zu verkaufen und euch Zelte, Jurten zu holen, Nomaden zu werden. Das ist nicht der Punkt. Dann würden wir die Bibel nicht verstehen. Dann ist es kein, ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch, wenn ihr sagt, oh, ist das schlecht, Häuser zu bauen? Absolut nicht. Nur, wir wissen schon, dass die irgendwann auch vergehen werden, gell? Dass wir unser Leben nicht an diese Dinge hängen. Wenn sie Gott uns gibt, wir sind froh darüber. Der Herr hat es gegeben. Der Herr hat es genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Und wie Paulus sagt, wir haben gelernt, mit viel umzugehen oder mit wenig. Wenn er viel gibt, dann wissen wir, von wem wir es haben und danken ihm dafür. Wenn er wenig gibt, so sind wir von ihm abhängig und sagen, Herr, okay. Das ist jetzt nicht der Punkt. Nur, wir hängen uns nicht an diese Dinge, als hänge unser Leben davon ab, als ob wir hier auf dieser Erde bleiben würden, als ob das Reich Gottes von dieser Erde ist. Denn dies Erste wird vergehen. Das Zweite ist es eigentlich und darauf leben wir hin. Und darum sagt er Folgendes, schaut mal Vers 15, ich mag das. Durch ihn, nämlich durch wen? Durch Jesus. Durch ihn lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Wisst ihr, Freunde, dass ihr Diener an dem neuen Bund, ihr Diener an dem neuen Tempel und somit ein Priestertum geworden seid und dass ihr auch opfern sollt? Ja, aber wir bringen keine Schlachtopfer mehr da und wir bringen keine Brandopfer mehr da, sondern wir bringen ein Opfer des Lobes, nämlich ein Opfer der Lippen. Oh Freunde, wenn wir das begreifen würden, da würden wir noch anders beten und noch anders Lieder singen und noch anders reden, mit Gott und miteinander. Denn das ist entweder ein Gott wohlgefälliges Opfer oder ein Gott nicht wohlgefälliges Opfer. Entweder wird das Opfer angenommen oder nicht. Schaut mal, durch ihn und lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, in seinem Namen, seinen Namen zu bekennen. Aber das ist noch nicht alles. Hebräerbrief sagt Vers 16, das Wohltun und Mitteilen aber vergesst nicht, das heißt, wir bringen Gott, wir verherrlichen Gott und ein Opfer, indem wir Gott dienen, durch unsere Lippen, durch unsere Gebete und indem wir den anderen dienen, Wohltun. Ich möchte eine Frage an dich persönlich stellen. Wenn du betest, an wen denkst du? Banal. Aber wenn du betest, geht es dir darum, denken die, wenn ich bete? Oh, kann ich dann gut formulieren oder habe ich das richtig gesagt? Oder was werden sie sagen, wenn ich das sage oder nicht? Und warum haben wir Angst, laut zu beten? Ja, was werden sie über mich denken? Wir machen uns mehr Gedanken, wie die Leute über uns denken, wenn wir beten, als ob wir für Menschen beten. Das Gebet ist ein Opfer für Gott. Und der Gottesdienst ist ein Opfergottesdienst. Und was hat Jesus damals zu dem Tempel gesagt? Ihr habt aus diesem Ort eine Räuberhöhle gemacht. Und das ist ein Ort des, das ist ein Bethaus. Das ist ein Haus des Gebets, in dem wir Gott Opfer darbringen. Wen haben wir vor Augen, wenn wir Lieder singen? Wen haben wir vor Augen, wenn wir beten? Wen haben wir vor Augen, wenn wir reden? Wir nahen Gott in sein Heiligtum. Wir nahen in die Begegnung zu ihm. Und wir sind Priester, Leviten. Ist erstaunlich, oder? Ich möchte euch das zeigen und noch einen Brief, mit dem ich mich beschäftigen möchte, ganz kurz, der sehr wichtig ist. Und ich denke, dieser Brief wird all das, was wir bis jetzt darüber gesehen haben und gehört haben über den Tempel Gottes, fasst es in wunderbare Weise zusammen. Und das ist der erste Petrusbrief. Ich möchte euch bitten, den aufzuschlagen. Ihr müsst nicht viel blättern und ihr seid, wir müssen nur Jakobus, je nachdem, welche Bibel ihr habt. Wer eine Lutherbibel hat, der wird Jakobus weit hinten finden. Richtig? Und wer eine Elberfelder hat, unter anderem, wird es gleich nach weiter vorne finden. Das liegt daran, dass der Luther mit diesen Briefen nicht viel anfangen konnte und hat auf die hinteren Ränge sie versetzt. Ja. Ich möchte euch die restliche Zeit kurz nutzen und somit die Einleitung bzw. die Hinführung zu der Bedeutung des Tempels heute abschließen und ab nächstes Mal mit Haggai Kapitel 1 anfangen, Vers 1. Und wenn wir das machen, glaubt mir nicht, dass wir nicht wieder durch die Bibel reisen werden. Denn um das dann zu verstehen, müssen wir uns wieder viel Zeit nehmen. Werden wir auch tun. Petrusbrief. Der Petrusbrief. Wir haben am Sonntag schon ein bisschen hineinschauen dürfen. Petrus als der Hirte, als der Mitälteste, sorgt sich um die Gemeinde und tut einen Dienst an denen, an die Gemeinde in der Zerstreuung. Und schaut mal, wie er sie bezeichnet. Kapitel 1, Vers 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung. Wie bezeichnet er die Gemeinde? Fremdlinge. Warum sagt er so? Weil unser Bürgerrecht nicht hier ist. Weil wir nicht von dieser Welt sind. Und weil wir nicht von dieser Welt sind, hasst die Welt uns und mag uns nicht und verfolgt uns. Und das ist die Situation der Gemeinde. Sie erfahren Bedrängnisse und Verfolgungen und Lästerungen, weil sie nicht von dieser Welt sind. Und wir sind Fremdlinge. Freunde, ich denke immer wieder darüber nach und ich denke, das ist so wichtig, dass uns das klar wird. Wir leben in Deutschland, oder? Und wenn Ausländer kommen, Menschen anderer Staatsbürger, kommen sie her und wenn sie dann Anspruch erheben, als ob sie Deutsche sind, ist das okay? Wenn sie sich so verhalten, als ob sie deutsches Staatsbürgerrecht haben. Sie gehen und sagen, also uns steht zu, Rente. Sagen, hey mein Freund, du musst deutscher Staatsbürger werden, dann steht es dir zu, oder? Und dann verhalten sie sich dementsprechend. Und dann sagen sie, schön, dass du da bist, gell? Aber lebe bitte entsprechend so nach unseren Gesetzmäßigkeiten, oder? Wir sind Fremdlinge. Darf ich mal sagen, wir sind Ausländer. Wir sind Ausländer. Und dementsprechend müssen wir uns verhalten in dieser Welt. Nicht als solche, als ob wir ein Bürgerrecht von dieser. Ich hoffe, bei gelegener Zeit wir dieses Thema uns nähern müssen. Das hat was damit zu tun, ob die Gemeinde einen Auftrag hat, in die Politik zu gehen, welche Verantwortung wir in dieser Welt haben. Das hat was mit Bürgerrecht zu tun und dementsprechend unser Auftrag. Was ist unser Auftrag? Ich hoffe, Gott gibt Gelegenheit, auch darüber zu sprechen. Titus Brief macht das absolut deutlich, was die Aufgabe der Gemeinde ist. Aber hier, wir sind Fremdlinge. Petrus erinnert die Gemeinde, sagt, wir sind Fremdlinge, wir sind auf der Wanderschaft. Und jetzt schaut mal, was er als erstes tut. Er zeigt ihnen, bevor er ihnen sagt, bitte haltet durch, solange wir auf der Durchreise sind, und ertragt bitte alles, was über euch ergeht. Bevor er das tut, malt er ihnen ihre Hoffnung vor Augen. Er malt das Ziel vor Augen, damit sie Kraft haben, durchzuhalten. Wenn sie nicht wissen, wohin sie gehen, was auf sie erwartet, das ist frustrierend, oder? Und er motiviert sie, oh, Entschuldigung, lieber Bruder, habe versprochen, das nicht mehr zu machen. Und er motiviert sie, indem er was? Er zeigt und er malt ihnen ihr Bürgerrecht vor Augen, er malt ihnen ihre Berufung vor Augen, er zeigt, wer sie sind und was auf sie wartet. Und dass es weit größer und weit herrlicher ist, als was die jetzt haben. Schaut mal, wie er das tut, Kapitel 1, Vers 3. Wunderbar. Er schreibt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Und jetzt beschreibt er diese Hoffnung. Was ist die lebendige Hoffnung? Er sagt Folgendes. Durch die Auferstehung Jesu Christi, die hat was mit Jesus zu tun und mit seiner Auferstehung, mit seinem Werk aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil. Unser Erbteil ist etwas, was wir bekommen, was nicht aufhört. Es ist nicht begrenzt, darf ich wieder hier ein bisschen so sagen, es ist nicht begrenzt auf 1000 Jahre. Es ist ein Erbteil, das ist unvergänglich, unverweltlich, es hört nicht auf. Es ist ewig. Das ist nämlich, schaut mal, was er dann schreibt. Das ist in den Himmeln. Das ist die Ausrichtung. Unser Erbteil, unser Land, unser ist im Himmel. Darum erhebt eure Häupter. Darum trachtet nach dem, was droben ist und nicht, was drunten ist. Und so zeigt er ihnen diese Herrlichkeit. Er sagt, haltet aus die Feuerprobe, haltet aus die Bedrängnis. All das malt er ihnen wunderbar vor Augen. Und dann sagt er Folgendes. Über diese Rettung, hat Gott schon lange verkündigt. Das, was wir jetzt erwarten, es ist das Gleiche, was Gott schon lange den Propheten des Alten Testaments gesagt haben. Schaut mal ab Vers 9. Oh, das ist gewaltig. Das sind so tolle Verse. Ab Vers 10. Er spricht also von dieser Hoffnung. Er spricht von diesem Erbteil. Und er spricht von dem, was uns erwartet. Und dann sagt er Folgendes. In Hinblick auf diese Rettung, auf dieses Erbteil, in Hinblick darauf suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. In Bezug auf diese Wahrheit suchten, forschen die Propheten. Von welchen Propheten spricht er hier? Von Propheten des Alten Testaments. So, er sagt, die Propheten des Alten Testaments haben über diese Dinge nachgedacht, haben über diese Dinge geschrieben. Und dann schreibt er Vers 11. Sie forschten, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete. Schaut mal, was Petrus sagt. Was haben sie erforscht? Haben sie keine Klarheit darüber gehabt, was Gott eigentlich gemeint hat, welches Erbteil? Haben sie keine Klarheit gehabt über die Hoffnung? Nee. Was forschten sie? Was sagt Petrus? Was war der Gegenstand ihrer Forschung? Es war nicht inhaltlich, sondern lediglich, was wussten sie nicht? Die Zeit. Seht ihr das? Sie haben absolute Klarheit gehabt, was Gott verheißen hat. Sie haben absolute Klarheit gehabt, was für ein Land, was für ein Erbteil, was für eine Hoffnung, was für ein Reich. Für sie war das klar. Sie wussten nur nicht, wann. Sie wussten nicht, wann ist das, als die Zeit erfüllt war. Sie wussten das, aber sie wussten nur nicht, wann. Versteht ihr? Die Propheten des Alten Testaments wussten ganz genau, was sie glauben sollten, nämlich, dass es nicht um das Irdische geht und das Himmlische, dass es nicht um diesen irdischen Tempel, sondern um den Himmlischen geht. Sie wussten das. Und ich lese weiter. Schaut mal, was er sagt, Vers 11 nochmal. Sie forschten, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi, wessen Geist? Ja, wie? Der Geist Christi. Wer hat den Propheten gesagt, was geschieht? Der Geist? Jesu. Wenn der Geist Christi das denen gesagt hat, was glaubt ihr, um wen ging es in diese ganzen Prophetien? Um Christus, um Jesus. Aber, und jetzt schaut man, das ist jetzt nebenbei, wo war der Geist? Was steht in der Bibel? Der Geist Christi, der in ihnen war. Wo war der Geist? In ihnen. Ja, wie geht es? Ich dachte, im Alten Testament ist der Geist auf ihnen und im Neuen Testament ist er in ihnen. Aber wenn er schon in ihnen war, was waren die? Christen. An Christus Gläubige. Dann hatten sie ja schon den Heiligen Geist. So ist die Frage, was geschah an Pfingsten wirklich? Noch zu klären. Nicht heute. Der Geist Christi, der in ihnen war. Das heißt, der Geist, der Christus-zentrierte Geist, hat damals schon den Propheten gesagt, was Gott mit Christus und in Christus alles tun möchte, muss oder wird, dass Jesus Christus die Erfüllung all dessen ist. Sie predigten von Christus von Anfang an. Haggai sprach von wem? Von Christus. Wir werden das entdecken. Ich verspreche es euch. Wenn der Herr nicht vorher kommt und ihr mich nicht rausschmeißt. Von Christus. Schaut mal, was er dann weiter sagt, Vers 12. Ihnen wurde es offenbart, und jetzt, das ist Wahnsinn, ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten, in Hinblick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist. Sie, die Propheten, ihnen wurde es offenbart, dass sie von was reden und für wen reden. Ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern auch dass sie euch dienen. Was meint Petrus damit? Ihnen war das klar, dass das, was da verheißen ist, nicht nur auf ihre Zeit und nicht nur für sie selbst ist und nicht nur für das buchstäbliche Land und das buchstäbliche Haus. Ihnen war es klar, dass es die Verheißungen auf die Zukunft ist, für uns. Das, was alles im Alten Testament ist. Wisst ihr, für wen es ist? Für uns. Für uns. Ich erspare euch die Mühe, dann das Alte Testament zu lesen und sagen, was ist für uns, was ist nicht für uns, was ist das für uns, was ist nicht für uns. Denn die Propheten sagen, das ist für euch. Und Petrus sagt, das ist für euch. Denn ihr seid, ihr gehört dazu. Warum? Kapitel 2. Kapitel 2. Jetzt kommen wir zu dem, was Petrus über... Ich finde, eine herrliche Zusammenfassung des Tempels ist. Kapitel 2, Abvers 1. Entschuldigung, darf ich ganz kurz zurückrudern? Ganz kurz. Könnt ihr euch erinnern, als wir vom Epheserbrief, oder als wir im Epheserbrief über den Tempel nachdachten, dann haben wir doch gesehen, wie Paulus das entfaltet. Und dann sagt er im Kapitel 2, im Epheserbrief, spricht er darüber, dass er uns erst lebendig gemacht hat, als lebendige Steine. Und dann Kapitel 2, 1 bis 10 und ab Kapitel 11 spricht er das, was er aus diesen lebendigen Ständen macht, nämlich den Tempel, gebaut aus Juden und Heiden. Könnt ihr euch so ganz grob erinnern? Das ist die Aufteilung im Hebräerbrief, Kapitel 2. Zuerst lebendig gemacht und dann erbaut zu einem heiligen Haus. Petrus macht das nichts anderes, nämlich ab Kapitel 1, Vers 18 spricht er darüber, dass Gott uns auch lebendig gemacht hat. Schaut mal, einfach nur aus Zeitgründen, Vers 23. Wahnsinn, Verse, ab Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Wie werden wir wiedergeboren? Durch was wird ein Mensch wiedergeboren? Aus einem vergänglichen Samen, einem natürlichen, einem irdischen? Nein, durch einen himmlischen, einen geistlichen, durch das lebendige, ein unvergänglicher Samen, nämlich das unvergängliche Wort Gottes. Wie kommen Menschen zum Glauben? Durch was? Durch das Wort? Und wie meinen wir, können auf irgendeinem anderen Wegen Menschen bekehren? Kann man einen Menschen irdisch aus, es braucht einen Samen, um einen Menschen zu machen, oder? Versuche gibt es zu klonen, alles Mögliche. Aber es braucht einen Samen, oder? Ohne Samen kann man es nicht machen. Seid ihr da mit mir soweit, oder? Okay. Wenn man aber selbst einen Samen hat, bedeutet das automatisch, dass das Leben entsteht? Das heißt, selbst wenn man diese Dinge hat und tut und was auch alles dazu gehört, die Erwachsenen wissen Bescheid, das heißt noch lange nicht, dass Leben entsteht, oder? Wie viel, wenn es schon bei irdischen Dingen so ist, wie ist es beim himmlischen Zeugung? Wir haben einen geistlichen Samen, den wir ausstreuen. Wenn wir den nicht ausstreuen, dann gibt es was nicht? Leben. Kann kein Leben entstehen, wenn ein Same nicht gesät wird. Und das Same ist das Wort Gottes. Aber selbst wenn der Same gesät ist, bedeutet zwangsläufig, dass dann sofort das automatisch was entsteht? Nein. Wenn Gott nicht das Wachstum gibt. Denn so er, wie er den natürlichen Samen zum Menschenleben macht, und wenn Gott es nicht gibt, gibt es kein Leben, genauso verhält es sich auch beim geistlichen Samen. Wie töricht ist es zu meinen, dass wir Menschen bekehren können außerhalb vom Wort Gottes. Wie töricht, wenn wir meinen, es gibt etwas anderes, etwas Wichtigeres. Es gibt nur Leben durch diesen Samen. Unsere Aufgabe ist eine einzige, diesen Samen zu streuen, so viel wie es nur geht. Und beten, dass Gott Leben dadurch entstehen lässt. Wo wir aber alles andere tun, als den Samen sehen, brauchen wir auch nicht wundern, können wir beten. Es wird kein Leben entstehen. So wichtig. Aber wir sind lebendig gemacht worden durch das Wort Gottes. Wunderbar. Petrus schreibt darüber und er sagt nämlich, dass das Fleisch gar nichts ist, das bringt nichts, es nützt nichts, das Irdische ist vergänglich, Vers 24, denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie das Gras einer Blume. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Das Evangelium hat die Kraft, Menschen lebendig zu machen, zu erretten, zu stärken, auszurüsten, zu befähigen. Nichts anderes. Das Wort. Das Wort. Also, bis dahin schreibt Petrus und sagt, er hat euch lebendig gemacht. Ja, warum hat er uns lebendig gemacht? Denn mit irdischen Steinen, mit fleischlichen Steinen, mit Steinen von dieser Welt kann Gott nichts anfangen. Und jetzt schaut mal, was er sagt auf Kapitel 2, Vers 1. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachrede. Warum? Warum sollen wir diese Dinge nicht tun? Denn er sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Er sagt das anders wie Paulus, aber er sagt genau das Gleiche. Schaut mal. Statt dass wir Bosheiten böse sind, statt dass wir betrügen, statt dass wir heucheln und neiden und üble Nachreden, sagt er, was sollen wir stattdessen tun? Was sollen wir tun? Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Was ist das? Andere Übersetzungen schreiben sogar, das ist das Wort nach dem unverfälschten Milch, nämlich Wort, wie Babys. Sucht Nahrung. Hungert danach. Sagt mehr, mehr, mehr. Stoßt auf, aber dann mehr. Petrus sagt, wichtig ist, ernährt euch vom Wort Gottes. Ihr wurdet durch das Wort Gottes lebendig gemacht. Bleibt in ihm, ernährt euch davon. Wie Babys, so müsst ihr hungrig dann nicht sagen, oh, bitte noch mehr, noch ein Fläschchen. Ich will nicht böse werden und ich will niemanden verurteilen. Aber es ist alarmierend, wenn man sagt, nach 15 Minuten, das reicht. Das reicht mir. Bin satt. Nun, ich muss gestehen, es gibt mehrere Gründe. Und ein Grund ist, dass ich versage. Das heißt, dass der Prediger es nicht Milch gibt. Dann reicht es auch. Dann sagt er, das ist nicht gut, da kriege ich Blähungen. Kann schon sein. Aber wir sollen nicht, und hier geht es nicht um Prediger und Nicht-Prediger, sondern hier geht es, wir sollen uns sehnen, und jetzt was? Nach der unverfälschten Milch, nach der Wahrheit, nach der gesunden Lehre, nach der biblischen Lehre. Das ist das, was die Gemeinde braucht. Das macht sie mündig, das macht sie erwachsen, das lässt sie erstarken und feststehen und nicht krank werden und nicht Ersatzmilch. Und jetzt bringt er, was ist die gute Nachricht? Und glaub mir, dass viele diese Nahrung, die jetzt Petrus bringt, ablehnen. Die sagen, das ist keine gesunde Lehre. Das schmeckt nicht. Die stoßen sich daran. Ich lese euch vor ab Vers 3. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Also, ich lese vielleicht noch im Zusammenhang. Und seid als neugeborenen Kinder begierig nach der vernünftigen oder nach dem richtigen, nach der logischen, nach der wahrhaftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachst zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Also, wenn ihr wirklich es erkannt habt, wenn ihr es wirklich mal geschmeckt habt, wer es geschmeckt hat, der will mehr. Wer es geschmeckt hat, der will mehr. Wer es nicht geschmeckt hat, der sagt, ich probiere mal was anderes. Vielleicht schmeckt es besser. Wer die Güte Gottes in dem Evangelium geschaut hat, wer Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erfasst hat, wer verstanden hat, von was die Propheten von Anfang an geredet haben, welche Verheißung, welches Erbteil, welche Hoffnung er in Christus uns schenkt. Er will nie wieder was anderes haben. Er will nicht zurückkehren. Er will nicht wieder das Alte haben. Er will nur noch das haben. Wohin sollten wir gehen? Denn du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin? Selbst wenn alle sich ärgern und alle gehen, denn sie sagen, wer kann diese Rede hören? Johannes 6. Und Jesus sagt, wollt ihr auch gehen? Und Petrus sagt, wohin sollten wir denn gehen? Und jetzt kommt das. Jetzt kommt das. Schaut mal Vers 4. Jetzt kommt diese Nahrung. Jetzt kommt die gute Speise. Er sagt, zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein. Wo kriegen wir die Nahrung? Bei ihm. Zu ihm kommen wir. Zu diesem. Ich hoffe, ihr hört diesen Anklang im Hebräerbrief. Zu ihm sind wir gekommen, zum Berg Zion, zu ihm kommen, zu dem himmlischen Jerusalem, zu ihm kommen, zu der himmlischen Stadt, zu ihm, zu den Scharen von Engeln, zu ihm kommen wir. Und jetzt heißt es, zu ihm kommen wir zu einem lebendigen Stein. Warum redet er von einem Stein? Zu ihm kommt zu einem lebendigen Stein, keinem toten Stein. Das heißt, kein Stein, kein buchstäblichen Stein, das ist ein lebendiger Stein. Zwar von Menschen verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine auferbauen. Und jetzt schaut mal, als ein, und jetzt was für ein Haus? Ein geistliches Haus. Lasst euch auferbauen, nicht wieder zu einem Tempel, buchstäblicher Art. Baut kein Haus, baut keinen dritten Tempel. Das ist nicht der Auftrag. Baut ein geistliches Haus. Und jetzt schaut mal. als lebendige Steine. Er ist der lebendige Stein. Er ist der Grundstein. Er wurde gelegt als Grund des wahren Tempels. Das ist der Grundstein. Und auf diesem Stein wird das Haus aufgebaut. Je größer der Grundstein, je fester er ist, je klarer ist, umso fester das Gebäude. Da kann ich Achim fragen, Architekt, ihr habt ja alle Ahnung, ihr habt einige schon Häuschen gebaut. So. Je wackeliger das Fundament, umso wackeliger das Haus. Jesus ist der Grundstein, er ist die Grundlage des dritten, des wahren Tempel Gottes. Gott hat ihn auserwählt als ein Tempel. Er hat ihn auserwählt als eine Grundlage, keine andere. Er hat ihn auserwählt, das ist ein kostbarer Stein. Aber von den Bauleuten verworfen, die sagen, nee. Das kann ich mir nicht vorstellen, das gefällt mir nicht, das mag ich nicht, keine Ahnung. Sie verwerfen ihn. Und als der Stein kam und die Grundlage gelegt hat, haben sie ihn verworfen, weil sie nicht geglaubt haben, dass Gott ihn auserwählt hat. Aber wir werden, und ich möchte eigentlich so viel sagen, Freunde, Jesus ist der Grundstein, auf dem wird die Gemeinde aufgebaut, das haben wir im Epheserbrief gelesen, oder? Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus der Eckstein, der Grundstein ist. Der Stein, an dem alles ausgerichtet wird. Epheser Kapitel 2, Vers 20 wahrscheinlich. Und dann heißt es, wir sind wieder in Petrus hier. Also, wir kommen zu ihm und stellen uns zur Verfügung und er baut ein Haus. Wer baut? Jesus. Freunde, es ist so wichtig, wenn wir nachher in Hagar gehen, ab nächste Woche, ist so wichtig. Wer baut das Haus? Er baut das Haus. Und er braucht Steine. Und welche Steine braucht er? Lebendige Steine. Und er sagt, stellt euch ihm zur Verfügung. Hier bin ich. Quick, lebendig. Warum lebendig? Weil lebendig gemacht. Wiedergeboren. Wir wurden wiedergeboren, damit wir solche Steine sein können, die Jesus brauchen kann für seinen Tempel. Wer nicht wiedergeboren ist, hat keinen Anteil am Haus. Hat keinen Anteil am Haus. Nur wiedergeborene Steine gehören zur Gemeinde. Interessanterweise oder gefährlicherweise ist, wenn wir nicht mit lebendigen Steinen das Haus bauen wollen, weil wir sagen, wir wollen ein großes Haus. Sind wir froh, wenn wir überhaupt Steine finden. Geistliches Haus. Und jetzt kommt etwas Gewaltiges. Freunde, ich hoffe, ihr seht das. Als lebendige Steine, aufgebaut als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Die Gemeinde ist ein heiliges Priestertum. Warum? Weil sie am geistlichen, am heiligen Tempel dient. Sie ist nicht nur der Tempel, sie verübt auch den Dienst in diesem Tempel. Wie geschieht dieser Tempel? Also was macht ein Priester im Tempel? Er opfert. Das kommt uns ja bekannt vor schon vom Hebräerbrief. Schaut mal, was müssen wir opfern? Sollen wir wieder einen Tempel bauen? Sollen wir wieder den Altar aufrichten? Sollen wir wieder Schlachtopfer da bringen? Schaut mal, wie Petrus das sagt. Um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Um geistliche Schlachtopfer darzubringen, keine irdischen Schlachtopfer. Wenn aber Gott Geist ist und wenn die Gott anbeten wollen, müssen sie im Geist und in der Wahrheit anbeten, oder? Was glaubt ihr, was gefällt Gott? Ein Tier oder ein geistliches Opfer? Und nachdem das geistliche Opfer jetzt möglich geworden ist, nämlich durch den ewigen Geist dargebracht in Jesus Christus, sollen wir wieder Schlachtopfer darbringen? Das sei ferne. Wir bringen geistliche Opfer dar. Wie sie sind, wir haben im Hebräerbrief 1-2 Beispiele gesehen. Um geistliche Opfer darzubringen, Gott hoch willkommen durch Jesus Christus. Das ist der wahre Tempel, das ist der wahre Dienst, das ist das wahre Levitentum. Wir sind Priester, um Gott zu dienen in dem wahrhaftigen Tempel durch Jesus Christus. Dürfen wir nahen und dürfen ihm opfern, geistliche Schlachtopfer darbringen. Ich hoffe, dass wenn wir uns versammeln und Gottesdienst feiern, dass es uns klar ist, was wir da tun. Wir bringen Opfer. Wir opfern Gott. Wir opfern Menschen? Gott. Wir sprachen darüber letzten Samstag. Wenn wir Gottesdienste feiern, liebe Geschwister, dann feiern wir das nicht Menschen zuliebe. Wir machen Gottesdienste nicht, wir sollten sie nicht machen. Und darüber nachdenken, oh, wird es dem einen oder dem anderen gefallen? Wisst ihr, wie oft ich nach Predigten höre, ja, aber weißt du was, da war ein Ungläubiger und weißt du, was er dann darüber nachdenkt, wenn du das so sagst? Ah, okay, dann muss ich das abändern, gell? Dann darf ich das nicht so sagen. Ja, habe ich was Falsches gesagt? Ist das nicht wahr? Ist das Evangelium? Ja, doch schon, aber du kannst das doch nicht so sagen. Das könnte ihn doch anstoßen. Ah, okay. Machen wir Gottesdienste für Menschen? Für Gott? Aber es kann sein, dass Menschen kommen, die von ihm nichts hören. Kann sein, Gott kann Gnade schenken und sie ziehen. Und wenn sie kommen, was sollen sie erfahren? Wie wir Menschen verherrlichen? Wie wir Götzendienst treiben und Menschen groß machen? Wenn sie kommen und an diesem Ort sind, dann sollen sie denken, das ist eine heilige Stätte. Das ist ein heiliger Ort, denn Gott ist hier. Und sie werden niederfallen und ihn anbeten und Buße tun. Weil sie irgendwo hineingekommen sind, wo sie nie waren. Aber wisst ihr, was heute Ansätze sind? Lasst uns Gottesdienste in den Kneipen halten. Glaubt mir, weil da sind Menschen, da können wir sie erreichen. Lasst uns Gottesdienste in ihrem Kontext. Wir müssen in die Kinos gehen, wir müssen Kinos mieten, damit sie kommen und denken, hey cool, hier bin ich ja immer, hier fühle ich mich wohl. Lasst uns Gottesdienste in Diskos machen. Lasst uns Gottesdienste in Tanzschulen anbieten. Wir müssen ja hin zu denen. Und dann machen wir Gottesdienste, wir singen die Lieder, wir tanzen ihre Tänze, wir trinken ihre Getränke. Damit sie merken, oh, wir lieben sie. Aber wen verunehren wir da? Wen lästern wir? Wen schmähen wir? Sie sollen mir nahen und mir dienen, vor mir stehen, sagt Hesekiel. Sie sollen mir nahen. Es ist ein Gottesdienst. Heißt es so, oder? Oder heißt Menschendienst? Also ich denke, bei uns heißt es immer Gottesdienst. Wem dienen wir? Gott. Wenn Menschen Gott begegnen und Gott sie anrührt, dann brechen sie zusammen. Wenn Menschen in die Gegenwart Gottes kommen, dann können sie nicht stehen. Sie werden auf die Knie fallen, weil sie merken, heilig, Sünder. Und dann lasst uns eine Party heute feiern. Mit Gott eine Party feiern. Ein heiliges Priestertum, ein heiliges, kein unreines, ein heiliges, ein abgesondertes, abgesondert. Wir sind ein Priestertum, wir dienen einem heiligen Tempel, dieser Tempel gehört Jesus, gehört Gott, Gott wohnt da, wir beten ihn an, wir bringen ihm Opfer, wir loben ihn, wir preisen ihn, wir beten ihn an. Es geht um ihn. Um ihn. Und wir machen uns mehr Gedanken über Menschen. Was denken Sie? Wie fühlen sie? Mögen sie es nicht? Wir machen uns mehr Gedanken um Menschen. Seien wir doch ehrlich. Der wahrhafte Gottesdienst ist, was vollkommen, was gut ist, was Gott wohlgefällig ist. Was Gott wohlgefällig ist. Das ist der wahrhaftige Gottesdienst. Was Gott gefällt. Wissen wir, was Gott gefällt? Wir erheben ihn als den Schöpfer und wir erheben ihn als den Erlöser. Wir danken ihm, dass er uns gemacht hat und wir danken, dass er uns gerettet hat. Und wir geben unser ganzes Leben ihm hin und sagen, hier bin ich. Das haben Menschen verworfen. Schaut mal Vers 6. Denn es ist in der Schrift enthalten. Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wer an diesen Stein glaubt. Und wer ist dieser Stein? Jesus. Meine Schwester, du bist die Beste. Ja. Ja. Jesus. Wer an Jesus glaubt, aus Glauben, nicht aus Werken, aus Glauben, nicht aus Tun, aus Opfer und all diese Dinge, aus Glauben. Dieser Stein ist ein Stein und auf diesem Stein wird aufgebaut, aus Glauben. Wird nicht zustanden werden. Nicht, wer sich richtig anzieht, nicht, wer richtig handelt, nicht, wer der isst oder der trinkt, sondern wer glaubt. Das hat den Leuten nicht gefallen. Wie? Menschen wollen lieber Gesetz, weil das irgendwie machbar scheint. Denn da gibt es nämlich 10 Schritte. Hier Vers 7 heißt es. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er eine Kostbarkeit, oder? Freunde, ist es so? Wenn wir das glauben, wenn wir das haben, wenn wir das geschmeckt haben, es gibt nichts Besseres. Wer glaubt das? Wer hat das schon geschmeckt? Oh, Halleluja. Es gibt nichts Besseres. Für die Ungläubigen aber gilt, die nicht glauben, die diesen Eckstein verwerfen, die diesen Tempel verwerfen, die diese Wahrheit verwerfen. Wisst ihr, was da steht? Für die heißt Folgendes, den gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Diese Lehre von diesem neuen Tempel, dass Jesus der Grundstein ist und auf ihm alles aufgebaut ist, zu ihm und durch ihn, dass es lebendige Steine sind, keine irdischen Steine sind. Diese Lehre ist für die Juden zum Hass geworden. Haben wir gesehen beim Stephanus? Haben wir gesehen bei Paulus? Haben wir gesehen bei Jesus? Sie haben sie dafür gesteinigt. Die haben sie gehasst. Das war ein Ärgernis. Wenn man Jesus verwirft, dann Ärgernis. Ich bitte euch, liebe Geschwister, aus tiefstem Herzen, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Hebräerbrief sagt Kapitel 4, denn es nützte ihnen nichts, denn das Wort verband sich nicht mit dem Glauben. Als sie es hörten, wollten sie es nicht glauben. Darum sind sie verloren gegangen, weil sie mehr an ein System, an eine Religion, an das Sichtbare, Tastbare, Irdische hofften. Darf ich das noch kurz Ende machen? Schaut mal Vers 8 nochmal. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels der Ärgernis. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an diesem Wort. Ja. Da sie dem nicht gehorsam sind, da sie das nicht annehmen, stoßen sie sich daran. An diesem Evangelium und an diesem Wort des Christus. Und das ist, dann hassen sie es. Dann hassen sie es, dann wollen sie es nicht hören. Aber Freunde, nochmal, das ist die Milch. Das ist, wonach wir uns begehren und sagen, mehr davon. Das ist, was ein Kind, die Muttermilch, Nahrung kriegt und das macht ihn stark. Er kriegt ein gutes Immunsystem. Er wächst und wird erwachsen. Und kann dann auch mal ein Steak dann später mal essen. Oder Mante oder was auch immer. Vers 9. Ihr aber, das sind wir, die Gemeinde. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Da stoßen sich übrigens viele auch an diesem Wort. Ein auserwähltes Geschlecht. Von Gott auserwählt. Ein auserwähltes Geschlecht. Ein königliches Priestertum. ein königliches Priestertum. Ich werde das hier nur kurz anschneiden, weil wir das im Haggai nämlich genau anschauen müssen. Es heißt ein königliches Priestertum. Kommt euch das komisch vor? Was, wenn wir ins Alte Testament gehen, gibt es ein königliches Priestertum? Ja, nur einen, nämlich Melchisedek, aber er ist nicht nach der Ordnung Aarons. Denn es gab nämlich Juda und dann kam daraus der König. Und er regierte als Statthalter, als Herrscher, oder? Und dann gab es einen Priester, der kam Aaron und dann Levi. Und ein Priester war nicht König, oder? Konnte nicht, durfte nicht. Und er wurde abgesondert. Und ein König durfte nicht Priester sein. Die Ordnung des alten Bundes ist nämlich nicht ein königliches Priestertum. Aber die neue Ordnung, die himmlische Ordnung, bringt nämlich das zusammen. Warum? Wer war Jesus oder wer ist Jesus? Der König aller Könige. Und wer ist er noch? Der Hohepriester. Und wir dienen jetzt diesem Tempel. In diesem Tempel ist nämlich beides, nämlich das Königtum und das Priestertum zusammen. Das ist ein weit höherer Dienst, eine weit höhere Berufung, als wir es eher ahnen. Und ich will euch nur kurz zeigen, was diese Berufung bedeutet. Was bedeutet ein königliches Priestertum? Was ist unsere Berufung? Was macht dieses königliches Priestertum? Welchen Dienst müssen wir ausüben? Und dann zeige ich, wer gehört zu diesem königlichen Priestertum. Diese zwei Dinge ganz kurz. Und da wir schon viel Vorarbeit geleistet haben, wird das nichts Neues sein. Nur einfach in der Schrift entdecken. Schaut mal Vers 9 nochmal. Also, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu einem wunderbaren Licht berufen hat. Was ist die Aufgabe, unsere Aufgabe? Gottes Taten verkündigen. Predigen. Zeuge sein. Durch Wort. Denn das ist das Einzige, wodurch Menschen gerettet werden können. Unser Auftrag ist verkündigen. Verkündigen. Aber wie gesagt, ich hoffe, ihr versteht mich bitte, das ist nicht bösartig gesagt. Das habe ich schon gelehrt, bevor ich hier war. Aber wir leben in einer Zeit, wo Predigen ein Schimpfwort geworden ist. Ihr merkt es daran, dass man sagt, predige mich nicht voll. Gell? Weil das ist so, du hältst mir so eine Moralpredigt. Predigen, oh, Lehren. Nein, das sind andere Dinge, die heute wichtig sind, als das Wort, als die Verkündigung. Das ist aber die Milch. Das ist die Milch. Das Priestertum, wir wurden berufen. Wir wurden berufen, erwählt und herausgerufen aus der Finsternis zum Licht, damit wir von diesen Dingen zeugen, dass wir Botschafter dieser Dinge sind. Wir verkündigen sie. Wir proklamieren sie, wir debattieren sie nicht, wir diskutieren nicht, wir verkündigen und sagen, so ist es. Wisst ihr, wer dazu gehört? Nun nebenbei, dieser Vers 9, wisst ihr, wo er steht, dass Petrus hier das Alte Testament zitiert? Wisst ihr, wo das steht? 2. Mose, Kapitel 19. Und wisst ihr, zu wem er das sagt? Zum Volk Israel. Und Petrus sagt, Freunde, ihr seid das. Und sagt es zu wem? Zu Israel? Zu der Gemeinde. Diese Stellen, ich könnte euch, wenn ihr 2. Mose 19 geht, Vers links oben bei mir, 2. 19 und dann 2. Mose 29, 3. Mose 11, glaube ich, nagelt mich nicht fest, 5. Mose, wenn ihr durchgeht, überall wird das zitiert: Ihr seid mein Priestertum, auserwähltes Volk, damit ihr meine Herrlichkeit verkündigt. Und Petrus sagt, Freunde, er nimmt diese Verheißung, die für Israel gilt, und sagt, das seid ihr. Und jetzt schaut mal, wer sind sie? Guck mal Vers 10 und damit schließe ich für heute. Vers 10. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid. Die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Wer ist jetzt nun zum Priestertum geworden? Die Heiden. Wahnsinn, oder? Weil das erste Priestertum, weil das erste Volk versagt hatte, weil sie den Stein verworfen haben, weil sie gesagt haben, nein, wir wollen einen irdischen Tempel, einen irdischen, einen politischen Messias, ein irdisches Heil und einen irdischen Frieden, haben sie Jesus verworfen. Gott holt sich Priester aus allen Völkern jetzt, aus allen Völkern. Er baut ein neues Haus, nicht ein neues, nicht als Plan B, das wahre Haus. Dazu gehören wir. Oh, ich bete dafür, dass das uns stärkt, uns ermutigt und ausrichtet, damit wir begreifen, zu welcher hohen Berufung wir berufen worden sind. Und dass, wenn wir zusammenkommen, uns absolut klar ist, wer wir sind und was wir zu tun haben. Ich möchte euch bitten und einladen zum Gebet und wem es möglich ist, aufzustehen. Und wer ein Gebet auf dem Herzen hat, ich will es nicht wehren, ich mache den Abschluss. Jesus Christus, ich preise dich. Ich preise dich und bete dich an. Dafür, dass du außerhalb deiner Heimat, außerhalb deiner Stadt, außerhalb deines Tempels gelitten hast für uns und uns erkauft hast durch dein teures Blut. Und uns erwählt hast und berufen hast zu einer herrlichen Berufung, mit einer herrlichen Hoffnung, dass wir Anteil haben dürfen an deiner Stadt, dass wir Bürgerrecht werden deiner Stadt, dass wir Anteil haben dürfen an diesem herrlichen Tempel, dass wir Anteil haben dürfen an dir. Herr, wir wollen dir dienen, wir wollen für dich leben und wollen dich verkündigen und dich bezeugen, den König der Könige, Herrn aller Herren, den Hohepriester aller Hohepriester. Ich bete dich darüber. Ich bete dich an und ich möchte dich bitten, Herr, mach und bewahre, dass das Wort zum Segen wird und dass es sich mit dem Glauben verbindet. Und ich bitte dich, mach bitte, dass sich keiner daran stößt. Amen.